Das Leben als eine Reihe von Zumutungen. Nach der letzten Folge mit Sarah über Sterben und Tod wollen wir uns heute dem Thema Lebendigkeit und Leben widmen. Aber nein, es wird keine lieblich süße Folge über den Frühling, sondern eine über die Vehemenz von Lebendigkeit, über den Trotz der Lebenslust, eben die Zumutung und ja sogar die Aggressivität des Lebenshungers. Sarah und ich sprechen in dieser Folge darüber, was uns lebendiger erleben lässt und wie wir uns trotzig eben mit dieser Lebensgier, mit diesem Lebenshunger aus Erdlöchern gegraben haben und warum Spiel sowas wie der Höhepunkt an Lebendigkeit ist. Sarah Staub ist evangelisch-methodistische Pfarrerin, Künstlerin, ich bin Lila Sutter, non-duale Theologin, Journalistin und energetische Begleiterin von Menschen, deren Nervensysteme nach Traumata, Erschöpfung oder in Veränderungsprozessen Unterstützung gebrauchen können. Zusammen sind wir in jeder zweiten Folge Holy Embodied. Das ist dein Podcast für verkörperte Spiritualität. Wenn du unsere Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere uns doch gleich. Und wenn du schon dabei bist, könntest du uns doch auch eine Bewertung hinterlassen. Das hilft nämlich anderen Menschen, diesen Nischen-Podcast auch zu finden. Kannst du dich daran erinnern, wann du dich zum ersten Mal lebendig gefühlt hast, Sarah?
Oh, das ist eine steile Einstiegsfrage.
Yes, yes.
Ich glaube, also wahrscheinlich bewusst jetzt so nicht, aber ich denke, wahrscheinlich war es so der erste Atemzug. Weil es war eine sehr schreckliche Geburt. Meine arme Mutter, ich hatte die Nabelschnur dreimal um den Hals gewickelt. Und ich habe sie noch zugedrückt, als wäre es ja nicht genug.
Nein.
Und ich war dann auch so blau angelaufen. Die mussten mich mit Glocke und Zange und allem Möglichen herausholen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so dieser erste, oh, das war wahrscheinlich so, jetzt bin ich lebendig, jetzt bin ich da.
Wow.
Aber erinnern kann ich mich nicht, das stelle ich mir nur vor. Und du, Lila?
Es gibt so einen Moment, 2014 habe ich eine meiner Yoga-Ausbildungen gemacht in Goa in Indien. Und da saß ich in der Morgensonne so auf dem Balkon von meinem Zimmer mit einem Chai-Tee. Und der Chai, den es dort gab, das ist der beste ever. Also ich habe den nie wieder so hingekriegt oder so erhalten. Das ist wirklich das absolute Highlight. Und ich saß dort in dieser Morgensonne nach dem Morgen Pranayama Atemübungen und Meditation und ich habe mich einfach so, ich war so glücklich, so lebendig, dieses Sonnenlicht, das ganz ein spezielles, fast so ein dickes Licht.
Ich sehe es
auch
grad.
So.
Ja.
Du siehst es, oder?
Fast goldig.
Ja, und das war so, wow, krass. Das war so ein Moment. Es hat sicher vorher auch welche gegeben, aber der ist mir geblieben. Und wir haben ja in der letzten Folge über Sterben und Tod und so weiter gesprochen und finden heute jetzt, okay, doch, let's talk about life. Mhm. Und was ist denn das mit dieser Lebendigkeit? Und ja, was mich daran interessiert, ist einfach auch so, dass die Frage, was machen denn diese Momente aus, in denen ich mich so lebendig fühle zum Beispiel oder in denen ich merke, wow, hey, ich lebe oder da ist eben so dieser Puls ist so da und ich finde im Moment wird das auch schön gespiegelt in der Natur mit dem Frühling und so. Was fasziniert dich am Thema Leben so als große Überschrift über diese Folge?
Also ich habe jetzt natürlich gerade, du hast ja gefragt, die erste Erinnerung und da habe ich gedacht, ja, also ich komme jetzt da mit einer Möchtegern-Erinnerung und bei dir war es 2014.
Aber ich habe ein bisschen beschissen, oder, mit meiner Frage,
ja,
Entschuldigung,
beschissen,
mit meiner Antwort.
Vielleicht habe ich ja beschissen, weil es war ja nicht eine richtige Erinnerung. Aber auf jeden Fall, ich könnte dir so viel erzählen. Ich habe meiner besten Freundin Daniela mal gesagt, ich bin so lebenshungrig. Das war schon immer Lebenslust. So, ich habe eine große Lust am Leben. Und das hatte ich schon als Kind. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich so für mich so dieser Übertitel.
Spannend, so ein Lebenshunger. Ja. Wie drückt sich der aus bei dir oder diese Lebenslust auch?
Kommt wahrscheinlich auf die Situation drauf an. Vielleicht ist es eine Euphorie, aber es gibt wahrscheinlich schon auch eine Trotz. Also ich habe die letzten Jahre, das ist ja kein Geheimnis, hatte ich es nicht so einfach. Mhm. Und ich hatte eine Zeit wirklich, wo es mir so schlecht ging, wo ich auch nicht mehr wollte. So, also ich wollte wirklich nicht mehr leben. Und da war ich dann trotzig. Da habe ich plötzlich gemerkt, da keimt etwas in mir auf und das ist sehr so, das krallt sich so fest. Das ist wie so in die Erde hinein. Und jetzt ziehe ich mich aus diesem Loch. So. Und da wäre es dann wahrscheinlich so eine Vehemenz. Aber jetzt, wenn du von Goa erzählst und ich dieses Licht sehe, dann ist es ja einfach die pure Euphorie. Dann ist es ein Kribbeln. Das ist, wow, ich will mich da hineinlegen, oder? Also es ist vielfältig.
Ich finde es mega spannend, dass du den Trotz und auch so dieses in die Erde krallen und so dig your heels into the ground. Ich finde das mega spannend, dass in dieser Lebenslust, in der Lebenskraft auch, ich bin versucht zu sagen, eine Art Aggression drin ist. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil wenn du das so erzählst, wie du wolltest nicht mehr leben, es war schwierig und dann hat sich der Lebenshunger eben diesem Trotz geäußert. Das ist mir sehr ähnlich gegangen, auch in einem Moment in meinem Leben, in dem es mir überhaupt nicht gut ging und ich merkte so, okay, ich habe jetzt die Option, mich da einfach quasi in dieses Leiden hinein zu ergeben, aber ergeben im Sinn von so eine passiv ohnmächtige Position einnehmen. Oder ich sage, fuck you all.
Nimm das!
Und wirklich so, also, ist ein bisschen lächerlich, aber wieso so mit diesen Flammenwerfern stehe ich da auf und ich mache mein eigenes Ding und ich höre nicht auf diese Stimmen, die um mich herum waren. Und es ist so ein ganz konkreter Moment, in dem ich das so gesehen habe. Ich war eine Woche, glaube ich, vielleicht zwei Wochen in der Psychiatrie, nachdem mein Partner gestorben war. Weil eben ich wollte nicht mehr leben und meine Freunde und Familie sagten, los, wir können dich nicht auffangen. So. Auf jeden Fall war ich dann in dieser Psychi, das ist keine schöne Erfahrung, das würde ich, also das bringt auch nicht viel, auf jeden Fall.
Geht trotzdem also, in die Psychiatrie, wenn ihr Hilfe braucht, bitte.
Ja.
Aber es bringt wirklich nicht für alle gleich viel in jedem Moment, das kann man vielleicht schon sagen, ja.
Hey, aber es ist wirklich, ich finde, ja, das ist jetzt ein mega Sidebar, egal. Mega Nebenbemerkung, super. Aber ich finde, die Psychiatrie in der Schweiz ist so scheiße. Also die bringt dir nicht die Hilfe, die du in diesen Momenten brauchst. Zumindest nicht so, wie ich es erlebt habe und so, wie ich es auch damals mit meinem Partner erlebt hatte. Anyway, ich saß da in diesem Innenhof, habe geraucht. Ich habe damals viel geraucht, viel getrunken, weil es ging nicht anders. Und dann habe ich das wirklich so ganz klar gesehen. Hey, look, entweder ergibst du dich jetzt in diese Diagnosen und gibst einfach auf und gibst so dein Leben in die Hände von diesen anderen Personen. Oder eben du sagst, Gott vertelle ich sich nochmal. Und irgendwie machst dein eigenen, machst das irgendwie auf deine Art und Weise. Und das hatte so eine aggressive, ultra primitive Lebens drin.
Das perfekte Geräusch dazu.
Weißt du, wie ich meine? Also, ich war so der Trotz.
Ja. Danke, dass du das erzählst. Ich finde das sehr beeindruckend, dass du so ehrlich bist. Ja, es ist wirklich, es hat was Aggressives. Ich habe jetzt vorhin, als du das so angefangen hast zu erzählen, habe ich gedacht, Lust hat auch mit Schmerz zu tun irgendwie. Und man kennt das aus der Sexualität. Da gibt es so einen Zustand manchmal, wo das fast noch geil ist, wenn jemand dir Schmerzen zufügt. Also so, es kippt ja manchmal auch ein bisschen. Und was ich mich jetzt aber gefragt habe, jetzt gerade in diesem Moment von dieser, eigentlich bin ich zerstört, eigentlich möchte ich mich jetzt ergeben. Also jetzt kommt es sowieso nicht mehr drauf an. Jetzt können wir gerade aufhören.
Ja.
Genau. Was ist es? Weil es kommt nicht bei allen. Es kommt ja nicht bei allen. Es gibt, ich habe eine gute Freundin, sie hat sehr jung Suizid gemacht. Bei ihr kam das nicht. Also was ist es? Was ist das?
Hey, ich wünschte, wir könnten das einfach so jetzt beantworten.
Geht nicht, ne?
Also weißt du, das war ja genau auch bei Krigi, meinem Partner damals, war das auch, er hat das nicht gehabt. Und ich weiß nicht, ich meine, ich für mich persönlich, wenn ich jetzt so zurückschaue, ich würde das als Gnade bezeichnen, die mir da entgegengekommen ist oder die mich da irgendwie das hat erkennen lassen. Aber warum das jetzt bei mir der Fall war und bei ihm nicht oder bei dir und bei deiner Freundin nicht, hey, keine Ahnung. Also,
ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das vielleicht immer kommt. Also ob das wie so eine Waagschale ist, wo eben Leben und Tod immer nebeneinander ist. Aber dann vielleicht die Stimme, dieses Lockern, diese Lust, diese Aggression, wie auch immer, so gedämpft ist durch Trauma, durch Verletzung, durch alles, was dir passiert ist, dass du es gar nicht hören kannst. Oder dass es so leise ist, dass du das Gefühl hast, ja, nein, also das andere überwiegt. Weil es wäre irgendwie, wäre es ja auch vermessen zu sagen, ja, wir sind jetzt einfach so begnadet und deswegen leben wir noch. Das ist ja ein Zufall.
Eben,
also ja, Zufall. Doch, irgendwie war es ein Zufall so. Schon verrückt.
Na, ich glaube, das stimmt absolut, dass so das Angebot der Gnade, das ist immer da. Also das ist für mich implizit im Konzept von Gnade drin, dieses, es ist immer da. Du bist immer eingeladen, quasi da dich in das hineinzuwerfen auf eine Art oder dich da anlehnen. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so nur in die Extreme gehen, um zu sehen, wie schwierig es ist, diese Stimme oder dieses Angebot, auch diese Lebendigkeit wahrzunehmen. Ich meine, schon nur allein, wenn wir gestresst sind, oder? Scheint das plötzlich irgendwie wahrer zu sein, als eben dieses weite, breite Ausatmen, die Lebendigkeit, die muss ja auch nicht immer so in dieser Dringlichkeit, in dieser Aggression kommen.
Es ist so lustig, du denkst, also du sagst, was ich denke und umgekehrt. Ich habe wirklich in diesem Moment gedacht, was ist mit Menschen mit Depressionen? Selber hatte ich noch nie eine wirkliche Depression. Ich hatte so diese depressiven Episoden, nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache. Da ist es ja wirklich so, dass du das auch nicht, da funktioniert das im Hirn nicht mehr richtig. Also du kannst eigentlich nichts dafür. Das sind die Botenstoffe, das ist alles, was halt nicht mehr funktioniert. Oder du bist krank, vielleicht durch eine Suchterkrankung, dann ist das so übertönt, diese Stimme, dieses Leben, dieser Hunger. Dann können die Menschen auch gar nichts dafür. Und vielleicht war jetzt in meinem Fall, hatte ich das Glück, dass ich keine Suchterkrankungen mehr hatte. Also ich habe auch mal mega viel geraucht und getrunken und so. Aber ich bin seit wirklich langem abstinent oder fast abstinent und das hat wahrscheinlich geholfen. Oder dass ich eben nicht so depressiv war. Aber wenn man diesen Zustand vielleicht auch lange hat, wenn man lange in der Erde im Dunkeln wurzelt und wuchert, ja, dann ist das rauskrallen und sich hochbuddeln, das ist echt schwierig. Also
eben, und ich würde da wieder darauf hinweisen, nicht nur in diesen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Extremsituationen, sondern auch eben genauso im Alltag mit Stress, mit Gedanken, wenn du irgendwie 40, 50, 60, 30, 20, wie viele Jahre auch immer, wie dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit nur in deinen Gedanken gehabt hast. Es ist mega schwierig, so aus diesen Spiralen auszutreten. Schon nur alleine in eben, ich sage jetzt mal, etwas banaleren, weniger akuten Situationen.
Ja, finde ich gut. Hol mich aus den Extremen raus. Bei mir ist immer Tod oder Leben.
Nein, du hast
aber
schon,
manchmal ist es nur Socken anlegen.
So. Ich wollte jetzt gerade sagen, eben von wegen, du sagst, was ich denke, ich sage, was du denkst. Ich wollte jetzt gerade sagen, was sind es denn, welche Dinge sind es denn, die eben in diesen Momenten, seien es in Stresssituationen, sei es in Extremsituationen, die helfen können, so das Gefühl von Lebendigkeit, von am Leben sein, von Lebenshunger, das zu nähren? Socken anlegen.
Ja, nicht zum Beispiel nicht kalt haben. Also so diese Grundbedürfnisse, oder?
Genau.
Ja, total. Also
was ist es, nicht kalt haben?
Essen. Bei mir ist das ganz schlimm, wenn der Blutzuckerspiegel so runtersaust. Und dann habe ich irgendwann so Hunger, dass ich gar nicht mehr essen kann. Und dann ist sowieso fertig. Aber ich denke auch das Herz, also dass ich mich umgebe tollen Menschen. Und ich finde, ein wunderbarer Beweis findet man ständig hier in diesem Podcast, nämlich viel Lachen, viel Humor, auch ein bisschen Galgenhumor manchmal. Das ist so lebendig, das macht wirklich, das hebt dich aus dem tiefsten Tief wieder hervor, wenn du plötzlich lachen kannst. Ja. Was gibt's noch? Essen, trinken, ausscheiden. Am Morgen aufs WC ist manchmal sehr schön. Da fühle ich mich wieder lebendig. Unbeschwert.
Hey, ja, also wirklich, wenn die Basics stimmen, dann stimmt einfach schon viel. Und das ist gar nicht immer so gegeben, oder? So gut schlafen. Ja. Fast mein Leben lang habe ich geschlafen von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Und zwar einfach bam. Nicht in den Zeiten, in denen es mir schlecht ging, aber so in die letzten 10 Jahre circa. Ja. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ja. Finde ich schade. Es war mega schön, so gut zu schlafen.
Ich habe noch nie gut geschlafen, ich kann das nicht so beurteilen. Aber ich finde, also bei mir ist es, was ich sehr stark merke, ist Körperlichkeit, also Berührung, Umarmung, Intimität und so weiter. Also das ist auch so ein mega Bedürfnis, wo ich denke, jetzt in meiner Arbeit sehe ich, wie viele Menschen wirklich einsam sind. Und die haben nie jemand, der sie umarmt. Nie. Oder der Rücken krabbeln oder irgend sowas. Das ist auch schon so etwas Lebendiges, das macht dich einfach warm. Also von der richtigen Person. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jetzt irgendjemand kommt und mich umarmt. Das muss schon stimmen. Aber ja, und Austausch. Austausch, so wie wir jetzt.
Für mich ist natürlich ein großes Tor so zu dieser Lebendigkeit, ist Bewegung. Mhm. Also wirklich den Körper in Bewegung erleben, zelebrieren. Ich war heute Morgen in meiner Tanzstunde da im Dorf. Schön. Lustigerweise gibt es das da. Und es ist eine Version von Gaga Dance. Das ist eine Form, eine somatische Bewegungspraxis, die Ohad Nahirin entwickelt hat. Er ist wirklich ein genialer Tänzer. Also wer das nicht kennt, ich stelle den Link in die Shownotes. Es ist so eine schöne Praxis, weil es ist nicht, stell den Fuß dorthin und mach mit der Hand das und dann die Form ist wichtig, sondern das Erleben von gewissen Qualitäten, das Erleben von gewissen Bildern auch über dem Körper, im Körper, so zum Beispiel dein inneres Wasser bewegen und dich so davon bewegen lassen. Also das ist wirklich, also ich könnte jetzt stundenlang darüber schwärmen. Ich höre jetzt
mein absoluter Albtraum. Ich habe so ein Stecken im Arsch, ehrlich. Ich finde sowas so, da schäme ich mich. Nein, da bin ich einfach wirklich, ich bin eigentlich ein uralter Hans Rudi. So Sachen mache ich einfach überhaupt nicht gern. Ich habe große Schamgefühle. Tatsächlich. Aber ich bewundere es sehr. So ich wünschte, lustig. Ich könnte es. Ich mache das allein, weil mir niemand zuschauen kann.
Ja, wer weiß, Sarah.
Ja, vielleicht bringst du mich mal dazu.
Mal schauen.
Nächstes Jahr am Reflab Podcast Festival. Auf der Bühne. Das ist mein Leben.
Ich bin ja auch dort gestartet als Hans Rudi.
Nicht gegen den Hans Rudi. Hans Rudi, falls du hier zuhörst, ich finde dich super. Ich bin sehr gerne du.
Ich fand das ja auch, das war mein absoluter Albtraum. Das war auch 2014 in diesem Yoga-Training, als man mir gesagt hat, jetzt hat es da diese Musik und du bewegst dich einfach irgendwie. Und ich dachte, ja, aber spinnet ihr eigentlich? Erstens, es ist viel zu hell. Ja. Und ich bin nüchtern, also ich war mir gewohnt, im Dunkeln betrunken zu tanzen, okay, geht, aber so. Und dann so eben über diese Bewegung, die so quasi von sich aus kommt, komme ich ja total in Berührung mit meinen Scheiß-Emotionen.
Ja, und du musst dich dem stellen, dass es vielleicht blöd aussieht oder dass du dich nicht bewegen kannst. Es gibt ja Menschen, die sich wirklich nicht so, also ich zum Beispiel, ich kann mich wirklich nicht so gut bewegen. Also ja, was heißt gut? Okay, vielleicht, aber
genau. Anyway, aber dann so die Befreiung von hey, es gibt kein richtig oder falsch und ich muss nicht irgendwie professionell ausgebildete Tänzerin sein, um da Spaß zu haben oder um mich da bewegen zu wie auch immer.
Ja, aber es ist, also ich finde die Richtung ist super, weil ich merke das ja bei all meinen Schamgefühlen, ich habe viel Scham. Jedes Mal, wenn ich etwas überwunden habe, geht es nachher besser. Ich mag mich erinnern, früher das Zugfahren, so mit 12, 13 bin ich dann zum ersten Mal Zug gefahren. Oh, ich hatte so Angst. Das erste Mal Hauptbahnhof Zürich. Leck du mir. Ja, jetzt ist es so normal. Und ich denke, das ist ja mit allem so, wenn man sich dem auch stellt und sich dann in dieses Leben hineinschmeißt.
Und ich finde, eben wenn wir so über Leben und Lebendigkeit sprechen, hat viel auch mit, das hat viel mit Neugier zu tun und vor allem eine Neugier auf dieses Unbekannte. Mhm. Also jetzt gerade im Kontext mit diesem Tanz, mit diesen Bewegungen, auch mit anderen Bewegungssachen, die ich mache, ich finde das immer so spannend, wie so in meinem Körper zu spüren, wie ich weiß nicht, was dieser Moment jetzt ist, was die Bewegung ist, die dann kommt, und dort dabei zu bleiben und so in diese neugierigen, aber mit diesem absichtslosen Gewunder dabei zu sein. Ich finde das ultra lebendig für mich. Das ist wirklich so ein Ort, an dem könnte ich, eigentlich möchte ich ja immer dort leben, aber dann kommt ja dann auch bei mir so der Scheiß von meinem Kopf wieder rein und die Konditionierung und so.
Also ich finde es wunderschön. Ich habe das natürlich in der Kreativität sehr, dass ich diese, also und das ist ja auch spannend. Ich bin ja Pädagogin ursprünglich und man spricht in der Pädagogik vom Flow-Zustand, von dieser intrinsischen, innerlichen, von diesem Zustand, wo Kinder kommen total einfach in diese Zustände, die, sie vergessen alles, die vergessen Essen, Trinken, sie spielen nur noch, sie zeichnen nur. Und das ist so, das ist ultra lebendig. Und das habe ich auch, wenn ich schreibe, wenn ich zeichne, wenn ich gestalte. Und dann, es ist ja nicht mal bewusst, dass ich in dem Moment jetzt spüre, ich bin lebendig. Nein, es ist ja einfach, alles ist so, alle Moleküle sind am Jubilieren, so. Ich kann das gar nicht bewusst haben in dem, aber ich bin so bewusst wie noch nie.
Das hat Pierre Stutz in einer der letzten Folgen, hat das so schön gesagt, dass Mystik ist für ihn so ein ganz präsent und total weg sein. Und was du jetzt beschreibst, ist für mich genau das, so dieses, du bist ganz da, aber es ist wie niemand da, der sagen könnte, look, jetzt bist du ganz da. Und ich bin natürlich ein großer Fan davon, dass du das Wort Spiel und Spielen gebrauchst, weil ich finde, das ist genau in diesem Spielerischen, wo Leben wirklich einfach so krass durchkommt. Mhm. Also auch so krass durchkommt, aber so auf eine vielleicht etwas weniger aggressive und eher so, wie soll ich dem sagen?
Es ist vielleicht schon aggressiv, aber nicht mit einer negativen Konnotation. Also gibt es ein anderes Wort, das vielleicht besser passt? Ich hab, Vehemenz habe ich finde, vorher gesagt. Aber
Ja, die Vehemenz kann es beim Spiel schon auch drin haben. Aber ich finde so, wenn ich mich übers Spielen, eben sei das jetzt über Bewegung oder sonst wie im Körper, wenn ich mich dort so lebendig spüre, dann fehlt, also dann hat es bei mir nicht diesen Trotz-Aspekt, was ich meine.
Vielleicht ist es, geht es um Schadenwollen, um Gewalt. Also es hat nicht den Aspekt von Gewalt. Weil, also Aggression oder Schlechtes, das assoziiert man ja sofort mit Gewalt. Aber so, als ich mich aus meinem dunklen Loch herausgekrabbelt habe, wollte ich ja niemandem Gewalt antun. Nicht mir selbst, nicht niemandem. Und trotzdem war ich ja so, jetzt aber. So. Oder deine Flammenwerfer, das war ja nicht, du wolltest ja niemanden umbringen oder irgendwie
nein.
Es war so eine, ja, es war eine Vehemenz, so eine richtige, jetzt aber. So.
Und die Vehemenz im Spiel, wie siehst du die da? Das nimmt mich jetzt schon ein Wunder.
Ich überlege jetzt gerade, wenn ich an die Kinder denke, die ich so begleitet habe. Es war vielleicht wirklich die Vehemenz, dass man eben alles rundherum vergisst, so vielleicht. Also das eben, es ist nichts mehr wichtig. Es ist jetzt nur noch, dieser Moment ist wichtig. Und das hat, gerade wenn man sie dann zum Beispiel rausholen musste aus dem Spiel, also müssen, das ist immer so eine Frage, muss man wirklich? Aber wenn es dann das Mittag gab oder die Eltern kommen, wir müssen jetzt aufräumen oder so, dann reagierten diese Kinder teilweise wirklich auch vehement. Also, oh nein, oder mit Traurigkeit oder.
Wenn du jetzt sagst, eben so die Vehemenz von einfach jetzt da, dann geht in mir so ein Link auf von, stimmt, es hat ja schon auch. Vielleicht ist es nicht etwas Trotziges, aber es hat schon auch eine gewisse Entschiedenheit, so dieses immer wieder zum, zumindest für mich, immer wieder zum Jetzt zurückzukommen, zum dieses Zurücklehnen, die Aufmerksamkeit, das ich sehr oft erwähne, dieses etwas, ja, so den Platz vom Moment auch wahrnehmen und die Perspektive etwas aufgehen lassen und nicht so verhocket ziehen in meinem, im Ich, in meinen Geschichten, in meinen Gedanken. Und das erfordert schon eine gute Portion, ja, Vehemenz und Entschiedenheit, weil der andere Weg ist ja immer auch, oder die andere Option ist ja immer schon auch zuvorderst.
Ja, ja, ich habe jetzt, mir kommt kein Name in den Sinn, vielleicht kannst du mir helfen oder jemand, der zuhört. In der Kunst, finde ich, sieht man das ja auch ganz oft. Also die großen Künstlerinnen und Künstler unserer Zeit oder vergangener Zeiten, gewisse von ihnen hatten ja auch so eine, es ist einem fast unangenehm, in welcher Vehemenz diese ihre Kunst zelebrieren und sich nicht nach links und rechts umdrehen und nicht, ja. Ich habe jetzt ja wirklich keinen Namen parat, aber es gibt ganz bestimmt Menschen in der Kunst, die zu ihrer Zeit vielleicht sogar, vielleicht Jesus ist ja auch eine Art Künstler, aber so im Sinn von, der hat sich ja nicht beirren lassen. Er hat sein Ding so durchgezogen und die links und rechts sagten, was machst du? Aber das war so innerlich. Das ist mein Weg.
Gibt's da, kommt dann auch eine gewisse Kompromisslosigkeit dazu?
Vielleicht. Also ich finde Jesus nicht an jeder Stelle so angenehm. Ich bin nicht in jeder Stelle, kann ich mich da einfach auf meinen Messias berufen und ist gar kein Problem. Ich finde, manchmal ist es auch ein bisschen ungenießbar.
Wahrscheinlich gehört das tatsächlich zu dieser Lebendigkeit, zum Leben, dass es eben, es ist nicht immer nur so piacevole, so angenehm, so lieblich, so süß, so einfach verständlich, einfach konsumierbar, überhaupt nicht super sperrig, super mühsam manchmal und so, na scheiße.
Also ich finde, Leben hat was Unangenehmes, gerade für Menschen. Also ich fand das saumäßig unangenehm, jetzt die letzten 4 Jahre zu leben. Also es wäre ja so viel einfacher gewesen, wäre ich gar nie hier gewesen, wäre ich gar nie existent. So, dann würden ja auch, da würde mir ja auch niemand nachweinen, wenn ich dann ginge. So, also ich, ja, es ist was Unangenehmes und gerade ich finde ja.
Ach, weißt du, jetzt komme ich wieder. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder woher das kommt, aber es kommt mir manchmal, ist es mir wieder so ganz deutlich vor den Augen und ich spüre so deutlich, wie dieses Leben. Es ist einfach so eine Zumutung. Mhm. So eine Zumutung. Ja. Und zwar auf allen Ebenen. Es ist so überhaupt, dass du jetzt aus dem Bauch deiner Mutter irgendwie in diese Schwerkraft und dieses Kalt und du musst irgendwie selber atmen und so das Zeug da reinkommst. Und ich finde das so spannend, deine Geburtsgeschichte. Also ich möchte das jetzt nicht analysieren, aber.
Ich finde es auch spannend. Ich wollte ja eigentlich nicht mal auf die Welt kommen.
Ja, oder? Genau. Ja, genau. Also das, ey, nein, sicher nicht. Ich bin nicht
ich mache alles, was ich mitkommen
so nicht zumutig.
ja, absolut.
Und dann irgendwie wirst du vom Baby zum Kleinkind und dann musst du gehen und dann irgendwann die Schule und dann wirst du erwachsen. Das ist alles einfach eine Zumutung nach der
anderen. Das ist ein Krampf. Ja.
Ich weiß nicht, ob Krampf, aber zumutig. Aber es wird dir so immer wieder mehr zugemutet, mehr zugetraut, was dich so zum Wachsen. Nicht in jedem Fall, aber wenn du irgendwie da dich darauf einlässt und mitspielst, das spickt dich so, das pusht dich so zum Wachsen und Weiterentwickeln, oder?
Ja, und manchmal kannst du es gar nicht steuern, es geschieht einfach mit dir. Also das ist ja auch noch, manchmal ist es völlig außerhalb von mir.
Ja, logisch. Also ich meine, du steuerst ja auch nicht, dass du vom, keine Ahnung, vom Baby zum gehenden Kleinkind wirst. Also es wird ja einfach so.
Naja.
Aber ich bin überzeugt, dass es jedes Mal so, nein, scheiße, und jetzt muss ich da schon wieder da etwas ändern. Ja. Das war doch damals sicher auch schon so.
Ja, und gleichzeitig eben trotzdem, also ich habe mit ab 3 Monate alten Kinder habe ich gearbeitet und es ist unfassbar faszinierend, wie diese Entwicklungsschritte auch eben mit sehr viel Lust verbunden sind. Und das ist ja auch immer wieder die Diskussion, darf man über Lust sprechen bei Kindern? Das ist doch sexualisiert und so. Aber das hat überhaupt nichts Anrüchiges, sondern es ist einfach so ein Hunger nach Leben, ein Hunger nach mehr, nach jetzt laufen, jetzt essen, jetzt so.
Ja.
Und es ist eigentlich wunderschön, wenn man das nie verliert. Ich hatte eine gute Freundin, die war bis ins hohe Alter, war die so lebenshungrig. Und sie, das hat sie so jung gemacht. Sie war für mich irgendwie unsterblich. Dadurch, dass sie immer so neugierig, immer so, und nicht perfekt, nicht positiv. Sie war manchmal auch grimmig und so, und mürrisch, was auch immer. Aber trotzdem so eine, jetzt, was kommt hinter der nächsten Kurve? So.
Und gewundert, ja. Und die Neugier, ja. Ich weiß nicht, ob das da jetzt reinpasst, aber mir kommt etwas von der Tanzstunde von heute Morgen in den Sinn. Das Wort Curiosità auf Italienisch, die Neugier, hat im Italienischen in der Wurzel, in der Etymologie steckt da Cura, also Pflege drin. Und das wie die Neugier hat so einen Aspekt von, ich bin präsent mit dem, was ist, und ich pflege das, ich nehme das, mi prendo cura di questo, ich nehme das wie so, ich wende mich dem so liebevoll zu, so dieses Pflegen, ich finde das mega spannend, und das natürlich im Deutschen hat das Neugier ist was ganz anderes, Gier ist ja total negativ konnotiert, aber ich finde das spannend, dieser Ansatz von eben dieser Offenheit und sich dem Leben zuwenden mit der Neugier, mit dieser, auch, es hat was, ich finde, es hat was Liebevolles da.
Ich finde es jetzt spannend, weil du sagst, was Liebevolles, und mein erster Gedanke war, es hat mit Disziplin auch zu tun. Und ich habe das sofort verknüpft mit, ich bin eigentlich ursprünglich ein Sportmuffel. Ich mag Bewegung, ist so, ich bin schon ein Bewegungsmensch, aber so richtig zum Sport machen oder so. Ich wäre wahrscheinlich lieber jemand, der so wie die Römer rumfläzt und sich Trauben in den Mund schiebt und so. Aber mir hilft es, wenn ich konstant dranbleibe, wenn ich eine gewisse Disziplin mir aneigne. Also sprich, ich mache 20 Minuten Sport, so, und ich mache das regelmäßig. Und dann wird's einfacher. Und ja, vielleicht, also Gier, ja, ist vielleicht wirklich kein gutes Wort, aber mit diesem, auf Italienisch, mit diesem sich irgendwie aneignen, dieses Leben sich aneignen, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich dann auch immer wieder mal über meine eigenen Grenzen hinaus wage.
Ja.
Also ich denke, vielleicht noch ein bisschen konkreter machen. Also wenn ich über einsame Menschen spreche, diese Überwindung, wenn du einsam bist, jetzt gehe ich einfach allein ins Kino oder ich gehe zu so einer Tanzveranstaltung. Ich, Sarah, ich würde nie an so eine Tanzveranstaltung gehen. Aber vielleicht wäre das genau dieses, ich setze mich jetzt dem ein bisschen aus. Es ist, hat mit einer gewissen Disziplin. Ja, vielleicht gehe ich nächste Woche aber auch nochmal.
Ja.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Oder ich weiß nicht, ich bin halt da ganz anderer Meinung mit Disziplin und 20 Minuten Sport und so, da habe ich einen ganz anderen Ansatz. Aber was ich höre in dem, was du sagst, ist wieder die Zumutung. Ich mute es mir zu, allein ins Kino zu gehen. Ich mute es mir zu, jetzt in diese Tanzstunde zu gehen. Ich mute es mir zu, keine Ahnung, vielleicht einmal auszuprobieren, wie es sich denn anfühlt im Körper, wenn ich joggen gehe, zum Beispiel.
Ich habe ein besseres Wort für dich, weil Disziplin klingt so sehr militärisch. Wie wäre es mit Routine?
Auch nicht gut. Also, was heißt nicht gut? Ich bin einfach, wie soll ich das sagen? Mein Ansatz oder meine Herangehensweise ist, wenn es im Moment stimmt, joggen zu gehen, dann gehe ich joggen. Wenn es im Moment stimmt, irgendwie mit Gewichten zu spielen, dann mache ich das.
Ja.
Aber ich habe zero, wirklich null Interesse daran, mir irgendwelche Programme mit meinem Kopf vorzuschreiben. Ich finde das, also ich habe das lange genug gemacht, ich finde das sowas von langweilig und wirklich ineffizient.
Aber wahrscheinlich ist das jetzt die Unterschiedlichkeit von uns, weil ich brauche das extrem. Mhm. Also wahrscheinlich bist du weniger faul als ich. Ich glaube, ohne Struktur würde ich einfach zerfließen, wie so ein Flubber. Also ich brauche das ein gewisses Maß so.
Das ist eine große Angst von vielen Menschen, die ich jeden Tag in meiner Arbeit widerlege.
Okay, das ist hier, ja, mal ausprobieren mit mir.
Aber das führt ein bisschen.
Würdest du dir die Zähne ausbeißen?
Ich glaube nicht.
Ich würde mich nicht per se dagegen stellen, aber ich glaube wirklich schon, dass ich würde es vielleicht besser mit Routine oder mit Gewohnheit so beschreiben, weil ich bin von meiner Grundstruktur sehr ungewohnt. So. Also und ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber wenn ich nicht, gar nichts mir gewöhne, so, dann funktioniert es eben auch nicht. So, ja. Dann würde ich wahrscheinlich nackt in einer Höhle leben.
Ich bin mir nicht sicher, dass das wirklich wahr ist, ob das wirklich wahr ist. Aber das ist ja auch völlig wurscht. Also wenn dir, wie soll ich sagen, vielleicht ist es für dich dieses Gewöhnen, was dir auch hilft, irgendwie in einer Lebendigkeit zu bleiben.
Ja. Wo? Ja, wahrscheinlich.
Dann ist es ja.
Muss mir mal Gedanken machen darüber.
Ja, überlegst du doch jetzt mal.
Das ist schon mit einem Mal. Aber es ist, also auf jeden Fall macht es wirklich für mich diese Bewegung, dieses mich zumuten, ja, das ist wirklich eine gute Sache. Und das braucht mich persönlich schon oft sehr viel Mut. Also deswegen zumuten, das finde ich wirklich ein super Wort. Ja, das hat wirklich was. Und ich möchte das auch allen Menschen anraten, die jetzt gerade in so einem Erdloch stecken, weil ich weiß, dass das einfach wirklich viele erleben. Und wenn ihr jetzt uns so zuhört und wir so locker flockig da ein bisschen erzählen, nein, ich war jetzt wirklich 4 Jahre lang in der Scheiße, kann man wirklich so sagen. Lila hat auch ihre Erfahrung gemacht. Und es ist jetzt kein, oh, wenn wir das schaffen, schaffen wir das auch. Aber vielleicht doch so einen Appell an dieses Zumuten. Also auch ich mich selber, mir selber zumuten. Und mich mal anschauen und auch meine dunklen Seiten anschauen, das, was ich wirklich grusig finde und was mir nicht gefällt.
Ja, und wer Unterstützung in diesem Prozess braucht, ich bin da. Also ich setze meinen Link von meiner Webseite gern unter diese Folge, weil es ist nicht einfach, aus den Erdlöchern rauszukriechen. Und jegliche Art von Unterstützung ist mega wertvoll und meine Art von Unterstützung ist so eine wunderbar sanfte, liebevolle, energetische Unterstützung für dein System, bei dem du musst mir noch nicht mal etwas erzählen. Also es ist wirklich manche Menschen beschreiben es als ein Bad in purer Liebe, also wo du nichts tun musst. Und ich glaube, das ist ultra wohltuend.
Das ist,
ja, ob du im Erdloch steckst oder nicht.
Schön. Und manchmal braucht sie Zeit ja auch. Also manchmal ist es ein Reifungsprozess. Auch wenn das hart ist, aber ja, mir hat es schon auch geholfen. Ich war um einiges ungenießbarer vor einigen Jahren noch. Also ich denke, Erdlöcher sind nicht nur schlecht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch die Sonne wieder sieht, eben diese goldene Sonne über Goa oder über Zug oder Zürich oder wo auch immer. Ja, schon auch wichtig. Ich fühle mich bei dir sehr wohl, Lila. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann vielleicht doch einmal in deine Bewegungstanzgruppe hineinwage.
Eben, gell?
Ja. Und wenn, ich weiß ja nicht, vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, ja gut, okay, aber ganz so stark zumuten möchte ich mich noch nicht. Im Mai mache ich eine Geschichtenabende am 7. Mai im Hirschli mit RefLab zusammen und am 9. Mai in Zürich, also in Werdenswil in meiner Kirche und am 10. Mai in Gelterkinden in Basel. Und da darf man einfach hinsitzen, da muss man nichts sprechen, da muss man nicht, also man kann sich einfach in die Geschichten hineinlegen. Es gibt auch Musik mit Michael Nickel, dem Pianisten.
So schön. Und es hat auch einen ganz wunderbaren Namen.
Ja, auf Hoffnung hoffen, genau.
Ich glaube, das tut uns allen gut in diesen.
Es gibt also gerade zwei Möglichkeiten. Bei Lila melden oder zu Sarah kommen oder beides, das geht natürlich auch.
Beides.
Und Podcast hören und uns schreiben und in Austausch
unbedingt
gehen.
Unbedingt.
Cool. Schön. Runder Schluss.
Ich glaube, gut geschlossen, Sarah.
Super. Wie abgesprochen.
Danke.
Danke dir.
Sarah Staub war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Wie und wo fühlst du dich denn lebendig? Was sind so deine Zugänge, eben um dieses Leben in seiner Unmittelbarkeit zu erspüren, ertasten, erspielen, wie auch immer? Schreib uns gerne an contact@reflab.ch und Holy Embodied ist Teil vom RefLab, einem Sammelsurium an verschiedensten Podcasts zum Thema Kirche, Glauben, Gott und die Welt. Wir schreiben auch viel, also der Besuch auf unserer Website reflab.ch lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr den Newsletter von RefLab noch nicht abonniert habt, macht doch das auch gleich. Merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen. RefLab.